Лоро, радио многогранного Ростока.
Дай нелегкое, то ян де Росток.
Radio for a diverse Rostock.
Radio para un Rostock muy diverso.
Radio hecho con el Rostocknak.
Radio litade del Maharati fi Rostock.
Radio prepestreci Rostock.
Radio für ein vielfältiges Rostock.
Ein herzliches Willkommen zu unserer April-Ausgabe vom interkulturellen Workshop auf Loro. Ich bin Josie und neu im Team und begrüße meine Mitstreiterinnen.
Hallo.
Hallo, mein Name ist Elisabeth.
Hallo.
In dieser Stunde erfahrt ihr wieder Zahlreiches über Themen, die die Welt bewegen. Unsere Redakteure und Mitmacher haben unter anderem die Themen Homosexualität in Flüchtlingsunterkünften, Versorgungsnot in Grenzgebieten, intensive Sprachkurse an Schulen und 30 Jahre nach der Tschernobyl-Katastrophe unter die Lupe genommen. Außerdem gibt es wieder Veranstaltungstipps, Musik, einen Einblick in die Moschee in der Rostocker Südstadt. Aber fangen wir mal an mit der Rubrik Was geschah am 9. April von unserem Lieblingsschweden Martin.
Was geschah am 9. April? Der 9. April ist der 99. Tag des gregorianischen Kalenders, der 100. in Schaltjahren. Somit bleiben 266 Tage bis zum Jahresende. 1217. Peter von Courtenay wird in Rom von Papst Honorius III. Zum Kaiser des lateinischen Kaiserreichs von Konstantinopel gesalbt. Er übt seine Herrschaft jedoch keinen einzigen Tag aus, da er auf dem Weg nach Konstantinopel festgesetzt und bis zu seinem Tod gefangen gehalten wird. 1241. In Schlesien gelingt der Goldene Horde in der Schlacht bei Wahlstatt ein vernichtender Sieg gegen ein deutsch-polnisches Ritterheer und der Piastenherzog Heinrich dem Frommen, der im Kampf fällt. Trotz des Sieges stoßen die Mongolen aber nicht weiter nach Europa vor. 1682. Zwei Tage nach Erreichen der Mississippi-Mündung nimmt der französische Entdecker René Robert Cavalier, Sieur de La Salle, alle Gebiete, die an den Mississippi grenzen, für die französische Krone in Besitz und nennt die damit neu gegründete Kolonie zu Ehren von Ludwig XIV. Louisiana. 1864. Während des Sezessionskrieges erleiden die Konföderierten eine Niederlage in der Schlacht bei Pleasant Hill. 1866. Gegen das Veto von Präsident Andrew Johnson beschließt der Kongress der Vereinigten Staaten den Civil Rights Act von 1866, der allen in den Vereinigten Staaten Geborenen unabhängig von der Hautfarbe das Bürgerrecht gewährt. Ziel ist der Schutz der ehemaligen Sklaven in der Zeit der Reconstruction. Ausgenommen von der Regelung sind die Indianer, die keine Steuern zahlen. 1900. Durch das Gesetz betreffend die Bestrafung von Entziehung elektrischer Arbeit wird Stromdiebstahl in Deutschland als Vergehen strafbar. 1927. Fast 6 Jahre nach dem umstrittenen Schuldspruch gegen den Raubmordbeschuldigten Nicola Sacco und Bartolomeo Vanzetti verkündet Richter Thayer als Strafmaß die Todesstrafe. Das führt zu weltweiten Massenprotesten gegen die US-amerikanische Justiz. 1942. Die japanische Armee unter Homma Masaharu erobert im Pazifikkrieg die philippinische Halbinsel Bataan. Die letzte Rückzugsmöglichkeit der Amerikaner in der Schlacht um die Philippinen. Da die Japaner sich mit einer riesigen Zahl an Kriegsgefangenen konfrontiert sehen, beginnt der Todesmarsch von Bataan, der 6000 Amerikaner und Philippinen das Leben kostet. 1945. In der Endphase des Zweiten Weltkriegs werden in KZ Flossenbürg die Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer, Wilhelm Canaris, Ludwig Gehre, Hans Oster, Karl Sack und Theodor Strünk hingerichtet. Am gleichen Tag wird Georg Else im KZ Dachau, Hans von Donay im KZ Sachsenhausen hingerichtet. 1945. Die Schlacht um Königsberg geht mit der Kapitulation der von Otto Lasch kommandierten deutschen Garnison gegenüber sowjetischen Truppen zum Ende. 1948. die zionistischen Untergrundorganisation Irgun II, Lermor und Lechi unter dem Kommando von Benjamin Begin ermordet als Reaktion auf den UN-Teilungsplan für Palästina beim Massaker von Deir Yassin im Palästinakrieg einen Großteil der palästinensischen Dorfbevölkerung. Sie tragen damit maßgeblich zum palästinensischen Exodus bei. 1989. In der georgischen Hauptstadt Tiflis versammeln sich Demonstranten vor dem Parlamentsgebäude und fordern den Austritt Georgiens aus der UdSSR. Die sowjetischen Streitkräfte lösen die Kundgebung mit äußerster Brutalität auf. 6 Menschen werden erschlagen oder durch das eingesetzte Giftgas getötet. Mehr als 100 Menschen werden teils lebensgefährlich verletzt. 2003. Amerikanische Truppen bringen die Saddam-Statue am Firdaus-Platz in Bagdad zum Einsturz. Damit gilt der Irakkrieg symbolisch als beendet.
Okay, das war unser Lieblingsschwede Martin mit Was geschah am 9. April. Es wird Zeit für etwas Musik. Den Anfang macht Israel Kamakavivo Ole mit Nakapueo.
Die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl vom 26. April 1986 in Block 4 des Kernkraftwerks Tschernobyl nahe der ukrainischen Stadt Pripyat gilt bis heute als Super-GAU. Diese Havarie machten den Ortsnamen Tschernobyl zum Synonym für Gefahren der Kernenergie und die unabsehbaren Folgen eines Super-GAU. Ein Rückblick auf die Katastrophe nun von Mirko Dalho.
25. April 1986. Die 43.000 Einwohner der ukrainischen Stadt Pripyat erleben einen wunderschönen Sommertag. Ein Tag, den sie nie vergessen werden. Nur 3 Kilometer entfernt steht das Kernkraftwerk Wladimir Iljitsch Lenin. Tausende Menschen arbeiten hier. In der Nacht von Freitag auf Samstag werden 176 von ihnen angewiesen, das neue Notstromsystem im Block 4 zu testen. Der Reaktor wird dazu heruntergefahren auf eine Leistung von nur 1%, ein Bedienfehler. Es bildet sich das Isotop Xenon 135. Das Xenon vernichtet die Neutronen, die die Kettenreaktion eigentlich steuerbar halten sollen. Am 26. April 1986 um 1.23 Uhr wird das Sicherheitsprogramm für den Havarieschutz deaktiviert. Das Experiment beginnt. Die Turbinenschnellschutzventile werden geschlossen. Die Wärmeabfuhr aus dem Reaktor ist unterbrochen. Als Folge steigt jetzt die Leistung wieder an. Automatisch fahren die Steuerstäbe ein, zu langsam. Der Reaktor lässt sich nicht mehr drosseln. Im Reaktor ist jetzt zu viel Xenon 135. Die Temperaturen steigen, die Effekte schaukeln sich auf. Nur 40 Sekunden später löst der Schichtleiter manuell die Notabschaltung des Reaktors im Block 4 aus. Jetzt fahren alle Steuerstäbe gleichzeitig in den Reaktor ein. Bauartbedingt haben die an den Spitzen Graphit, ein Konzeptionsfehler dieses Reaktortyps. Denn durch dieses Graphit kommt es zu einer nicht zu kontrollierenden Kettenreaktion. In Sekundenbruchteilen steigt die Leistung auf mehr als das 100-fache des Nennwertes. Durch die Hitze verformen sich die Kanäle der Steuerstäbe. Die Stäbe können nicht weiter einfahren. Der Reaktor überhitzt und reißt. Das Graphit kommt mit dem Kühlwasser in Berührung, Knallgas bildet sich. Während die Einwohner von Pripyat schlafen, beginnt der Boden im Kernkraftwerk zu beben. Eine gewaltige Explosion sprengt den 1200 Tonnen schweren Reaktordeckel in die Luft. Aus dem riesigen Loch sprühen nun Flammen mit radioaktivem Uran und Graphit fast 1000 Meter hoch in den nächtlichen Himmel. Der Super-GAU, er ist eingetreten. Die Welt erfährt davon erst am 28. April. Auf einem schwedischen Kernkraftwerksgelände wird erhöhte Strahlung gemessen und automatisch Alarm ausgelöst. Der Wind kommt aus Osten, aus der Sowjetunion. Rund 1200 Kilometer östlich, in Tschernobyl, muss die Kettenreaktion unterbunden werden. Sonst droht eine weitaus schlimmere Explosion, 10-mal stärker als die der Hiroshima-Bombe. Mit Hubschraubern werden Blei, Bohr, Dolomit und Sand in den Reaktor geworfen. In den Tagen bis zum 6. Mai werden allein 2400 Tonnen Blei in den Reaktor gekippt. Die weitere Freisetzung von Spaltprodukten wird weitgehend eingedämmt. 30 Stunden nach dem Super-GAU, erst jetzt werden die Einwohner von Pripyat informiert und mit 1000 Bussen aus der Gefahrenzone gebracht. Sie haben 2 Stunden Zeit zu packen. Ihre Stadt werden sie nie wiedersehen. Mit über 500.000 Helfern, überwiegend Soldaten, versucht die Sowjetführung, den explodierten Reaktor zu isolieren. Es entsteht der sogenannte Sarkophag. Bis heute haben ca. 40.000 dieser sogenannten Liquidatoren ihren Einsatz mit dem Leben bezahlt. Tausende Kinder leiden an Schilddrüsenkrebs. Das in Tschernobyl in die Umwelt gelangte Plutonium-239 hat eine Halbwertszeit von 24.000 Jahren. Wir werden uns noch lange an die Katastrophe von Tschernobyl erinnern müssen.
Nach dem Rückblick auf die Katastrophe von Tschernobyl kommen wir gleich zum nächsten Thema. Viele Menschen flüchten aus ihren Heimatländern vor politischer oder religiöser Verfolgung, andere aus wirtschaftlicher Not und wieder andere ergreifen die Flucht, weil sie von Repressalien aufgrund ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Orientierung bedroht sind. Doch homo-, trans- und intersexuelle Geflüchtete leiden oft noch innerhalb der Asylunterkünfte unter Diskriminierung. Im folgenden Beitrag beleuchtet Monique ihre Situation.
Homo-, bi- oder transsexuelle Geflüchtete haben zunächst die gleichen Probleme wie alle anderen Geflüchteten. Sie müssen den beschwerlichen Weg nach und durch Europa überstehen, um dann, irgendwo angekommen, in zumeist übervollen Massenunterkünften zu stranden und auf ein ungewisses Schicksal zu warten. Diese Situation ist schwierig für alle Menschen. Doch LGBT-Geflüchtete stehen mitunter vor ganz eigenen Herausforderungen. Markus Ulrich, Pressesprecher des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschland, erklärt deren Problemlagen.
Spezifische Probleme, die anfangen vom Asylverfahren, wo man als Verfolgungsgrund durchaus, als anerkannten Verfolgungsgrund in Deutschland durchaus die Verfolgung aufgrund von sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität kennt und hat. Das heißt aber noch lange nicht, dass sozusagen im Asylverfahren auch anerkannt wird. Dann geht es weiter auch natürlich mit der Versorgung sowohl gesundheitlicher Art, Stichwort auch gerade beim Thema Trans vielleicht, aber auch in den Unterkünften und bei der Verpflegung, wo sie sozusagen ja auch auf Homophobie, auf Feindlichkeit treffen können durch die anderen Mitbewohnerinnen, mit denen sie sich ein Zimmer teilen müssen, oder aber auch durch den Wachschutz, die Heimleitung, Sozialpädagoginnen vor Ort. Ist ja auch nicht so, dass in Deutschland immer alle sehr, sehr super freundlich zu Lesben und Schwulen sind.
Verfolgung aufgrund der sexuellen Orientierung ist in Deutschland ein anerkannter Grund zur Asyl- und Schutzgewährung. Dennoch ist es für Betroffene oft eine große Hürde, sich vor Behörden oder im Kreise anderer Geflüchteter zu outen. Die Angst vor Verfolgung und Kriminalisierung sitzt tief. LGBT-Organisationen wie der LSVD sind daher zunehmend gefordert.
Also es gibt immer mehr Anfragen auch von Flüchtlingen, die davon berichten, dass sie gerne in eine andere Unterkunft wollen, dass sie es eigentlich nicht aushalten mit anderen Leuten, die auch die Meinung teilen, von denen sie ja geflohen sind oftmals oder auch geflohen sind, mit denen auf engstem Raum zusammenzuleben. Das geht hin bis zu Gewaltandrohung oder auch Gewalterlebnissen. Das ist schon auch eine Realität, die jetzt nicht so wenig vorkommt, das muss man schon auch deutlich sagen.
Laut Markus Ulrich wissen die EntscheiderInnen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge häufig selbst nicht genau, welche Regularien für den Umgang mit LGBT-Asylsuchenden gelten. Eine Zusammenarbeit mit Lesben- und Schwulenverbänden erscheint daher sinnvoll. Von Seiten der Behörde wird der Kontakt aber nur unzureichend gesucht.
Also gerade das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist heillos, auch ja überlastet. Schwierig ist es zum Beispiel auch in der Anerkennung von Länderberichten. Ja, also da weiß man auch nicht genau, auf welcher Grundlage diese Länderberichte eigentlich entstehen. Man sagt das Auswärtige Amt, aber das sind dann die Frage, ob die sich an uns wenden, wenn sie selber diese Informationen nicht haben. Also da gibt es auf jeden Fall nicht so viel Zusammenarbeit, wie von unserer Seite aus notwendig wäre.
In der gegenwärtigen sogenannten Flüchtlingskrise, wo seit Wochen darum gerungen wird, zuallererst mal eine menschenwürdige Unterbringung zu gewährleisten, erscheint es fast vermessen, auf die Probleme einzelner Gruppen hinzuweisen. Dennoch plädiert Markus Ulrich für den dringenden Ausbau von Informations- und Netzwerkstrukturen, auch für LGBT-Geflüchtete.
In einigen Städten haben sich mittlerweile Unterstützungsstrukturen speziell für LGBT-Geflüchtete herausgebildet. Nehmen wir uns jetzt die Zeit und hören wieder Musik, und zwar von der Rostocker Formation Urud Elmar Habe. Mit ihrer Musik wollen sie ein Band zwischen Orient und Okzident schaffen. Die Musiker kommen ursprünglich aus dem Irak, Syrien und Deutschland. Die Situation im Grenzgebiet zwischen Syrien und der Türkei spitzt sich zu. Selbst die Versorgung mit Lebensmitteln ist nicht gesichert. Viele derer, die dort noch leben, sind auf internationale Unterstützung angewiesen. Aus dieser Not heraus hat die Rostocker Initiative MV für Kobane ein neues Projekt auf den Weg gebracht. So viel sei an dieser Stelle bereits verraten. Es vereint Bewegung und Gesundheit miteinander.
Die Städte in Kurdistan, in kurdischen Gebieten, die sehen so aus wie in Syrien. Die Altstadt von Diyarbakir sieht aus wie Homs, ja, vergleichbar. Kobane liegt in Schutt und Asche, ne, da fallen also auch Mauern um, da werden Kinder begraben von umfallenden Häusern zum Beispiel. Das sind nicht zwingend Kriegshandlungen, sondern Folgen von kriegerischen Handlungen.
So zeichnet Thomas von der Initiative MV für Kobane ein Bild von der aktuellen Situation in Kurdistan. Vor knapp einem Monat wurde bei einer Konferenz in Rostock nach Möglichkeiten gesucht, die Menschen in den umkämpften kurdischen Gebieten zu unterstützen. Denn Hilfslieferungen nach Nordsyrien werden seit Juni letzten Jahres von den türkischen Behörden nicht mehr zugelassen. Damit stand MV für Kobane vor einem Problem. Allerdings nicht nur die Initiative allein. Auch in Kiel, Hamburg und Berlin hatten sich Gruppen gefunden, die der kurdischen Bevölkerung helfen wollte und deren Arbeit nun unmöglich wurde. Bei der Konferenz wurden neue Perspektiven gesucht und zunächst einmal die Bedürfnisse der Betroffenen ermittelt, erzählt Christoph von MV für Kobane.
Unter anderem hatten wir auch über ein Skype-Interview mit Salih Muslim gesprochen, einem Vertreter der dortigen PID-Regierung aus Rojava, so dass sehr deutlich wurde, dass insbesondere die Gesundheitsversorgung für die Menschen dort vor Ort nicht gewährleistet ist.
Was das konkret bedeutet, erläutert Thomas.
Wenn wir uns das mal vorstellen, es gibt drei Kantone dort in Nordsyrien und es gibt eine bestehende Versorgung so im Akutbereich im Osten. Und dort, wo wir standen gegenüber von Kobane, wenn dort jemand akut behandelt werden muss und es dort kein Krankenhaus gibt, ist der Weg in dieses Krankenhaus nach Kamishli 6 Stunden lang.
Eine ganze Reihe von Menschenrechtsorganisationen versucht, der schlechten medizinischen Versorgung entgegenzuwirken. Internationale Institutionen wie Ärzte ohne Grenzen oder Medico sind vor Ort, aber auch lokale Strukturen wie der kurdische Rote Halbmond. Darüber hinaus wird MV für Kobane bald gemeinsam mit der Initiative Kados aus Berlin einen Lastwagen nach Rojava entsenden. Als mobile Klinik soll er eingesetzt werden. Bis dahin allerdings steht noch einige Arbeit an.
Wir brauchen zuallererst Geld.
Finanzielle Mittel müssen beschaffen und medizinisch geschulte Freiwillige gefunden werden, die in Kooperation mit medizinischen Einrichtungen vor Ort die mobile Klinik betreuen.
Es ist geplant, über freiwilligen Einsätze diese mobile Klinik mit zu begleiten, durch Ärzte, durch Ärztinnen, und die dann sozusagen in die Region mitfahren und dann für einen Monat oder auch länger einen Freiwilligendienst dann letztendlich ableisten.
Ein Beitrag von Fritz. Nun stellt ihr euch vielleicht die Frage, wie kann ich das Projekt Mobile Klinik unterstützen, wenn ich nicht gerade Mediziner oder Medizinerin bin? Antworten darauf sowie den aktuellen Stand der Kampagne erfahrt ihr auf der Facebook-Seite der Initiative MV für Kobane. Wir haben jetzt fast Halbzeit. Unsere interkulturelle Redaktion auf Loro hat jetzt für euch ein paar Veranstaltungstipps vorbereitet.
Die sind doch alle kriminell. Oder die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Populismus am Mittagstisch. Wie gehe ich mit rechten Positionen in meinem sozialen Umfeld um? Was tun, wenn gute Freunde, Familienmitglieder oder sympathische Kollegen und Kolleginnen abfällig über Geflüchtete sprechen, während wir ihre Hetze im Netz wegklicken können und über besorgte Bürger kopfschüttelnd hinwegsehen können, ist der Umgang im sozialen Nahfeld einen deutliche Herausforderung. Also wie können wir mit rechtspopulistischen Äußerungen von Menschen umgehen, die uns am Herzen liegen und denen wir nicht aus dem Weg gehen wollen? In einem Tagesseminar unter der Leitung von Argumentationstrainerin Juliane Lang kann man mitdiskutieren über die verschiedenen Formen der Auseinandersetzung, rechte Argumentationstechniken und eigene Gesprächsmöglichkeiten. In interaktiven Übungen besteht Gelegenheit, Gesprächseinstiege und Argumentationen zu üben. Das Seminar findet am 15. April in der Frieda 23 in der Friedrichstraße 23 von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Um Anmeldung wird gebeten unter 0381 49 22 184. Mit einer Einführung von Johannes Kunze, Präsident der Deutsch-Japanischen Gesellschaft MV, zu Rostock e.V. wird am 17. April der deutsche Film Grüße aus Fukushima im Liwo Metropol aufgeführt. Auf der Flucht vor ihren zerplatzten Lebensträumen und dem Verlust ihrer großen Liebe reiste die junge deutsche Marie für die Organisation Clowns for Help in die Präfektur Fukushima. Zusammen mit dem Clown Moshe will sie den überlebenden Opfern der Dreifachkatastrophe von 2011 ein wenig Freude bringen. Eine Aufgabe, für die Marie überhaupt nicht geeignet ist. Doch bevor sie erneut davonläuft, beschließt Marie ausgerechnet bei der störrischen Satomi zu bleiben, der letzten Geisha Fukushimas, die auf eigene Faust in ihr zerstörtes Haus in der Sperrzone zurückziehen will. Die Vorführung findet am 17. April um 16.15 Uhr im Liwo Metropol statt. Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte. Zeigt die Geschichte von Anne Frank. Das Tagebuch des jüdischen Mädchens Anne Frank ist Symbol für den Völkermord an den Juden durch die Nationalsozialisten und intimes Dokument der Lebens- und Gedankenwelt einer jungen Schriftstellerin. In der Ausstellung erzählen große Bildwände von ihrem Leben und ihrer Zeit, von den ersten Jahren in Frankfurt am Main und der Flucht vor den Nationalsozialisten über die Zeit in Amsterdam, glückliche Kindheit und schwere Zeit im Versteck, bis zu den letzten schrecklichen 7 Monaten in den Lagern Westerburg, Auschwitz und Bergen-Belsen. Bis zum 29. April kann man sich die Ausstellung im Rostocker Freizeitzentrum anschauen.
Wir hören jetzt wieder Musik, und zwar von einer Rostocker Band, Rabin Bosmus, mit ihrem Song Lost in Grey.
Super geil. You're lost in grey, yeah, yeah, yeah.
In den letzten Wochen hatte Loro einen Praktikanten aus China, ein Land mit knapp 1,4 Milliarden Einwohnern, in vielerlei Hinsicht ein für uns fremdes Land. Shishu berichtet uns von der Erziehungsmentalität in China.
Erziehung in China ist sehr effizient, aber hinter dieser Effizienz gibt es auch unrationale Seiten. In China ist die Schulpflicht 9 Jahre lang. Grundschule 6 Jahre, dann besuchen die Schüler mittlere Schule für 3 Jahre. Danach entscheiden sie sich, ob sie 3 Jahre das Gymnasium gehen oder eine Berufsausbildung machen. Die meisten möchten an einer Uni studieren, deswegen wählen sie das Gymnasium. Nach 3 Jahren machen sie die Hochschulaufnahmeprüfung, die jedes Jahr nur einmal am 7. und 8. Juli stattfindet. Damit bewerben sich die Schüler an einer Uni. Die Chinesen haben große Konkurrenz bei dieser Prüfung. Zum Beispiel letztes Jahr 2015 gab es in China 9,42 Millionen Prüfungsteilnehmer. Die Prüfung ist sehr schwer und viele Kenntnisse werden geprüft. Das ist der Grund, dass die Chinesen ganz viele theoretische Kenntnisse haben. Das ist auf jeden Fall gut, aber was ich schlimm finde, ist, dass die Chinesen so viele Sachen in ganz kurzer Zeit lernen müssen. Deswegen sind die meisten Schüler in China weniger logisch und fehlen die Fähigkeit zum Selbstdenken. Sie empfangen nur. Chinesen beschreiben die chinesische Erziehung als Erziehung für Prüfung. Die Hochschulaufnahmeprüfung ist sehr wichtig für die Schüler. Sie lernen ganz intensiv dafür. Es ist ganz normal, dass Schüler von morgens 7 bis 22 Uhr lernen. Und manche haben sogar keine Ferien. Sonst werden ihre Noten nicht reichen für eine Uni. Das ist total stressvoll für die Kinder. Durch das intensive Lernen haben natürlich die Schüler in China viele Kenntnisse. Aber das kosten sie ihre Meisterzeit. Schüler in China haben weniger Freizeit für Sport, Hobbys und andere Möglichkeiten. Das ist ein großes Problem für die Schüler in China.
Jetzt möchten wir euch einen musikalischen Hit aus Indien vorstellen, Bole Chudian. Der Song gehört zum Soundtrack vom Bollywood-Film Kabhi Khushi Kabhi Gham. Die Hauptrolle wird natürlich von Shah Rukh Khan gespielt.
In der Erich-Schlesinger Straße in Rostock liegt ein kleiner bedeutungsvoller Ort, eine Moschee. Auf den ersten Blick nur durch ein Schild zu erkennen. Susi Dusko war vor Ort und berichtet über das Haus und seine Bewohner.
Eine unscheinbare, von der Straße aus kaum sichtbare Baracke in der Erich-Schlesinger Straße in Rostock. Betritt man sie am Freitagmittag, so vernimmt man fremde Klänge. Jeden Freitag strömen Rostocker Muslime zum wichtigsten Gebet der Woche in die Moschee in der Erich-Schlesinger Straße. Die islamische Gemeinde entstand vor 20 Jahren. Damals trafen sich ein paar wenige Studenten in einem kleinen Gebetsraum am Vögenteich. Vor 12 Jahren zog die islamische Gemeinde mit Unterstützung der Stadt in die Erich-Schlesinger Straße. Wer die Moschee besucht, trifft hier auch Yusuf Kudus und Imad al-Din al-Khalaf an.
Mein Name ist Yusuf Abdul Kudus. Ich komme aus Benin und ich arbeite hier als Imam in Moschee für die Muslime.
Mein Name ist Imad al-Din al-Khalaf. Ich komme aus Syrien. Ich bin Doktorand an der Universität Rostock, Fachbereich Biologie. Und ich bin seit 5 Jahren und schreibe hier meine Doktorarbeit über fleischfressende Pflanzen.
Die Muslime in Rostock kommen aus verschiedensten Ländern, haben unterschiedliche Nationalitäten und Muttersprachen. Sie unterscheiden sich aber auch in ihren Glaubensrichtungen. Diese Tatsache bringt für das religiöse Leben der Muslime in der Moschee jedoch kaum Probleme mit sich. Sie bereichert eher.
Jeder Muslim sollte eigentlich jeden Tag 5-mal am Tag beten, egal ob zu Hause oder in die Moschee. Es wäre natürlich besser und mehr Belohnung bekommen die Muslime, wenn sie beten zusammen, gemeinsam Gebet hier in der Moschee. Die Muslime, die Anzahl von Muslimen in Rostock, ungefähr 900 Muslime. Und die Leute, die Muslime, die hier Kontakt mit der Moschee haben, ungefähr 120 bis 130 Muslime. Wie hier zum Beispiel beim Freitagsgebet kommen ungefähr 130 Muslime aus verschiedenen Nationalitäten.
Das Gebet am Freitag ist das Wichtigste der gesamten Woche und soll, wenn irgend möglich, gemeinschaftlich in der Freitagsmoschee verrichtet werden. Dabei rezitiert der Imam, der Vorbeter, laut Koranverse. Eine Besonderheit des Freitagsgebets ist, dass vor dem eigentlichen Gebet eine Predigt, die Khutba, durch einen Prediger, in der Regel der Imam der Moschee, gehalten wird. Aufgrund der verschiedenen Muttersprachen der Rostocker Muslime wird hier auf Arabisch und Deutsch gepredigt.
Wie beten Freitag beten? Und ich als Imam habe Khutba gemacht auf Arabisch und Dr. Mahir predigt auf Deutsch. Wir sprachen über Denken auf Allah.
Wenn wir uns auf Allah verlassen, wenn wir glauben an seine Perfektion in alle Bereiche, wenn wir wollen, dass er der Versorger ist, dann wir brauchen diese Angst nicht von der Zukunft. Heißt nicht, dass wir nicht arbeiten, das meine ich damit nicht. Wir müssen alles tun, was in unserer Macht steht. Aqil wa tawakkal. Alles, was in unserer Macht steht, und dann verlassen wir auf Gott, dann kommt diese Zufriedenheit in Seele, weil wir können sowieso nicht ändern.
Der Anteil der Ausländer ist in Rostock mit knapp 4% eher gering. Obwohl die Menschen hier also nicht wie in anderen Großstädten ständig mit fremden Kulturen konfrontiert werden, fühlen sich Yusuf und Imad akzeptiert.
Für mich als Person, bis jetzt habe ich, Gott sei Dank, sage ich so, keine Probleme gehabt. Bevor ich kam hier nach Rostock, viele Freunde von mir sagten, naja, geh lieber nach anderer Stadt oder zu anderer Stadt. Aber seit, wie gesagt, seit 2005 bis jetzt habe ich kein Problem gehabt. An der Universität oder auf der Straße. Ich lebe in einem Land, diese Religionsfreiheit hier beherrscht in diesem Land. Und ja, ich praktiziere meine Religion. Es gibt natürlich viele Freunde von mir. Sie fragen mich, sie sind neugierig, das ist alles fremd für sie. Deshalb fragen sie mich immer, was bedeutet das immer und warum betest du jeden Tag fünfmal und warum in diese Richtung, nicht in andere Richtung? Was bedeutet Fasten im Islam und so weiter? Es gibt so viele Fragen, aber ich verstehe, das ist alles von neugierig. Und ich erkläre das für meine Mitarbeiter, meine Freundin, die deutsche Freundin. Und ja, wie gesagt, bis jetzt, Gott sei Dank, kein Problem gehabt.
Unser letztes Thema für heute ist die Integration von Flüchtlingskindern an Rostocker Schulen. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 20.000 Flüchtlinge in Mecklenburg-Vorpommern registriert. Darunter viele junge Männer, aber auch viele Familien mit Kindern. Sind die Kinder im Land, müssen sie natürlich zur Schule gehen. Bevor es aber in den normalen Unterricht geht, heißt es erst einmal Deutsch lernen. Dazu dienen Intensivkurse an den einzelnen Schulen. Über die staatlich festgelegten Kurse und andere Förderungen berichtet Elisabeth.
Für den Start in ein neues Leben ist klar die Bildung und die Integration am wichtigsten. Für die Kinder heißt das, zur Schule gehen. Dafür müssen sie aber zuerst an den Schulen integriert werden. Deswegen gibt es die sogenannten Intensivkurse. Darin lernen sie die deutsche Sprache, um dann so früh wie möglich voll zum Unterricht gehen zu können. Die Intensivkurse selbst finden an den Schulen statt. Auf welche Schule die Kinder gehen, das koordiniert das staatliche Schulamt. Nach was weiß die DATS-Koordinatorin für den Bereich Rostock-Stadt, Martina Schärf.
Die Hauptrichtlinien sind eigentlich die Aufnahmekapazitäten der Schulen. Das heißt also praktisch, wenn in den Regelklassen bis zu 28 Schüler kann man aufnehmen. Das heißt also, der Schulleiter muss eigentlich, wenn er seine Regelklassen noch nicht voll hat, das Kind aufnehmen. Und ab 6 Kinder in der Schule darf er einen Intensivkurs beantragen im staatlichen Schulamt.
Maximal 2 Jahre dauert dann der Intensivkurs für die Schüler. Nebenbei besuchen sie schon den normalen Unterricht, werden darin aber nicht benotet. Außer in Grundschulen gehen die Kinder mindestens 20 Stunden pro Woche zum Intensivkurs.
Grundschule darf 10 Stunden Intensivkursförderung anbieten, weil ja die Grundschüler sowieso ganz, ganz viel Deutsch haben. Und in der SEC 1 sind es 20 Stunden Intensivförderung, bevor sie in die Regelklasse können. Also sie haben das Recht auf 20 Stunden für 2 Jahre, aber nicht die Pflicht. Das heißt also, wenn ein Kind ganz, ganz schnell Deutsch lernt, kann es innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr voll integriert werden in die Regelklasse.
Oft ist es aber auch so, dass die Kinder nach 2 Jahren immer noch kein gutes Deutsch können. Deswegen bietet das Jugendsprachenbegegnungszentrum ab dem kommenden Schuljahr ein neues Projekt an. Darin geht es genau um die Kinder, die nach dem Intensivkurs noch eine zusätzliche Förderung brauchen. Dazu Svetlana Stumpf, die Vereinskoordinatorin des JSB.
Wir arbeiten mit kleinen Gruppen, maximal 5 bis 6 Schüler und unterschiedlicher Herkunft. Und wir fördern sie in Fachsprache, damit sie nicht nur einfach quatschen können, sondern auch Fachtexte verstehen und wiedergeben können.
Was natürlich für den Schulalltag besonders wichtig ist. Diese Kurse werden hauptsächlich von ehrenamtlichen Studenten durchgeführt. Das JSB schult und betreut sie dabei. Die Schulen stellen die Räume zur Verfügung. Wie viele Kurse angeboten werden, das kommt natürlich auf die Nachfrage an, aber auch wie viele Ehrenamtliche sich melden.
Ehrenamtliche Studenten und pensionierte Lehrer werden am JSB übrigens immer gesucht. Falls ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr euch dort melden.
Liebe Zuhörer, Das war schon mit dem interkulturellen Workshop heute am 9. April. Wir sagen auf Wiederhören und die nächste Sendung gibt es dann wieder am 14. Mai auf Loro.
Diese Sendung und die dazugehörige Workshop-Reihe wird als Kleinprojekt gefördert vom Landesamt für Gesundheit und Soziales aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds ESF für Mecklenburg-Vorpommern, ist aber letztlich nur möglich durch das große ehrenamtliche Engagement. Musik